Wann haben wir dich gesehen? Das ist eine Frage, die Menschen Jesus stellen. Und eben im Austausch, in diesem Zweiergespräch, habe ich nochmal ausgetauscht mit Daniel, dass ich zwar auf der einen Seite ein visueller Typ bin, ich fotografiere sehr gerne und so, aber ich habe eigentlich, wenn ich an Jesus denke oder auch wenn ich bete, ich habe keine konkrete Vorstellung. Also ich habe kein Bild vor Augen. Es geht vielleicht manchem von euch anders, aber mir ist das so, das ist mir vorher noch nie aufgefallen, aber bei der Vorbereitung der Predigt ist mir das aufgefallen, dass ich kein Bild vor Augen habe. Von daher, was meinen wir, auch wenn wir singen oder so, ich möchte dich gerne sehen, Jesus. Wir meinen doch eigentlich, ich möchte dir gerne begegnen, ich möchte dir auf die Spur kommen, möchte etwas von deinem Wesen erkennen, von deiner Art, wie du bist. Es muss toll gewesen sein, oder? Als die ersten Jünger so mit Jesus unterwegs waren und sie konnten ihm in die Augen gucken, sie konnten ihm zusehen, wie er auf Menschen zugegangen ist, wie er Menschen angeschaut hat, wie er Menschen in die Arme genommen hat. Sie konnten ihm zusehen, wie er eine Frau, die von vielen erniedrigt wurde, aufhob und sagt, steh auf. Oder einem kranken Menschen geheilt hat und ihm dabei zuzugucken. Und alltäglich ihm zuzugucken. Was für einen Vorteil hatten sie, habe ich schon so oft gedacht. Wenn du Jesus begegnen möchtest, auf welche Art machst du das? Wir sind ja sehr unterschiedlich auf unserer Reise mit Gott. Mancher ist vielleicht ganz am Anfang, mancher schon so wie ich ganz lange dabei und mancher so zwischendrin. Und in bestimmten Lebensphasen, aber auch, das ist vom Typ her unterschiedlich, haben wir unterschiedliche Zugänge, wie wir am ehesten so an Jesus, an Gott herankommen. Es gibt manche vielleicht von euch, für die Gebet ein ganz entscheidender Zugang ist, Stille zu haben, in sich zu gehen, vor Gott zu sein. Das ist so vielleicht der Zugang, wie du am ehesten die Nähe Gottes auch erfährst, ihn siehst. Oder es gibt manche, manchmal auch mehr die Ratio-Typen, die sagen, ich brauche was Handfestes, ich nehme die Bibel und da lese ich was über Jesus und dann wird er mir deutlich. Also wo das Wort Gottes für dich eher ein Zugang ist als Gebet. Das schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Und mancher sagt, also am intensivsten erlebe ich die Nähe Gottes im Lobpreis. Entweder live oder auch, wenn ich mir eine CD anhöre. Das berührt mich am stärksten. Das ist für mich ein ganz starker Zugang, in die Nähe Gottes zu kommen. Und ein anderer sagt, ich brauche Menschen. Ich brauche die Gemeinschaft. Ich merke, allein fällt es mir sehr schwer. Aber mit anderen zusammen ist es viel leichter, Gott nahe zu sein. Ob in der Zweierschaft oder im Gottesdienst, im Hauskreis, wo auch immer. Und ein anderer sagt, die Ruhe und Schönheit der Natur, der Schöpfung, das ist für mich ein Königsweg, um in die Nähe Gottes zu kommen. Also ich weiß nicht, was bei dir so deine Vorliebe ist oder was in deinem Leben vielleicht auch schon eine große Rolle gespielt hat. Das verändert sich ja auch im Laufe des Lebens. Und hoffentlich werden die Arten und Weisen, wie du Gott begegnest, immer weiter, dass du immer mehr davon entdeckst. Wo suchst du ihn am liebsten? Was ist der bevorzugte Treffpunkt, wenn du dich mit Jesus treffen willst? Und das verändert sich im Lauf unseres Lebens. Vielleicht merkt der eine oder andere von euch auch, dass er bisher sehr stark so auf einem ganz individuellen Weg seiner Spiritualität Jesus gesucht hat. Du hast uns eben in dem Lied dazu aufgefordert, aus dem Ich mal ein Wir zu machen. Für manchen ist das auch eine Sackgasse. Wenn man immer nur Ich und Jesus so unterwegs ist, weil man damit ganz Entscheidendes ausblendet. Nämlich nicht nur ich und Jesus, sondern Jesus und wir. Gemeinschaft. Beziehungen sind für den Glauben sehr wichtig. Ich möchte jetzt anhand eines Bibeltextes uns noch einen ganz anderen Weg, einen Zugang zu Jesus aufzeigen, der zumindest von der Sichtweise für die meisten von uns sehr ungewohnt ist. Und wenn ihr gefragt würdet nach eurer Spiritualität, was euer Weg mit Jesus ist, wie er ihm nahe kommt, ich glaube, kaum jemand würde diesen Weg benennen. Ich nenne das geistliche Geheimnis der Inkarnation, was Jesus uns da beschreibt. Das ist ein hochtrabendes Wort. Jesus macht es viel konkreter und viel einfacher. Und ich lese zunächst mal einige Verse aus Matthäus 25, ab Vers 31. Da sagt Jesus: Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Ziegen scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Ziegen zu seiner Linken. Dann wird der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Jesus sagt, wenn der Menschensohn wiederkommen wird. Das ist das Lieblingswort, wenn Jesus von sich selbst gesprochen hat. Der Menschensohn. Das hat zwei große Bedeutungen. Ich möchte jetzt nur eine nennen, nämlich die, an die wir auch sofort denken. Auch in unserem Kulturkreis, in unserer Sprache. Jesus war ein Sohn Adams. Er war ein Menschenkind. Ein Menschensohn. Er ist wirklich ganz hundertprozentig Mensch geworden. Daran glauben wir. Und wir Menschen sind geschaffen als Ebenbilder Gottes. Und das heißt von Jesus, er ist das vollkommene Ebenbild Gottes. Er spiegelt Gott total wider. Und das bedeutet nicht nur, dass er Gottes Sohn ist und Ebenbild Gottes, sondern das bedeutet auch, dass er der vollkommene Mensch ist. Das ist nämlich die Absicht Gottes, dass wir in unserem Wesen so viel von Gott widerspiegeln und darin werden wir richtig zum Menschen. Wir heben nicht ab, sondern wir werden vollkommene Menschen, da wo wir ihm ähnlicher werden. Und Jesus hat das Schöne des Menschseins durchlebt, mit seinen Freunden gefeiert, die Natur genossen, dort am See Genezareth, Gutes erlebt mit Menschen. Und Jesus hat auch die andere Seite erlebt, das Schwere. Er hat tiefstes Leid durchlitten, Einsamkeit, seelische und körperliche Grausamkeit. Er ist wirklich an den Tiefpunkt des Menschseins gekommen. Und dann, als er am Tiefpunkt war, dort am Kreuz, als er dann gestorben ist, da hat Gott ihn erhöht. Der Vater im Himmel hat den Leidenden erhöht und an oberste Stelle gesetzt. Und Jesus sagt, wenn ich wiederkomme, dann komme ich als der Menschensohn, der ich unter euch war, der Mensch Jesus, der Gekreuzigte, der von Gott erhöht ist und der jetzt der Höchste über allen ist, so wie wir es eben gesungen haben. Keiner steht über ihm. Bei Gott selbst, Gott ist Gott. Er steht sowieso über allem. Und Jesus ist Gott. Und er wird als dieser Erhöhte, als der König der Welt, als der Herr aller Völker, wird er wiederkommen. Und das Schicksal aller Menschen, so sagt er hier auch, das Schicksal aller Völker entscheidet sich an ihm. Und dann macht Jesus ja eine unglaubliche Zusage. Da heißt es, er trennt diejenigen, die zu ihm gehören, die ins Reich Gottes gehören, von denen, die nicht dorthin gehören. Und dann macht er denen, die ins Reich Gottes gehören, die Zusage: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Eine unglaubliche Verheißung. Die Vollkommenheit des Reiches Gottes werden wir erben und sie wartet schon auf uns seit Anbeginn der Welt, seit der Schöpfung, die Gott geschaffen hat. Was für gesegnete Menschen sind wir, wenn wir dazugehören? Und dann zeigt Jesus diesen Weg, von dem ich eben gesprochen habe, wie wir ihn sehen können. Aber nicht sozusagen im Himmel oder in einer unsichtbaren und jenseitigen Welt, sondern er zeigt uns einen Weg, wie wir ihn ganz real sehen können, wie wir Jesus in die Augen sehen können, wie wir ihn als Mensch wahrnehmen können. Und ich lese uns diese Verse einmal vor. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen oder haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, wahrhaftig, ich sage euch, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Jesus will uns begegnen, nicht nur als der Auferstandene, der Herrliche, sondern er begegnet uns auch als der Gekreuzigte, er begegnet uns als der Leidende und er begegnet uns als der Leidende in der Not anderer Menschen, in der Bedürftigkeit anderer Menschen. Ich war hungrig, sagt Jesus. Ich war hungrig, sagt Jesus. Und durstig. Du gibst einem Durstigen zu trinken und Jesus sagt: Das hast du mir getan. An anderer Stelle sagt er: Kein Becher Wasser, den jemand aus Liebe einem anderen gibt, wird im Himmelreich vergessen sein. Du gibst etwas ab von deinem Besitz, den du hast, damit ein Mensch in Asien, Tansania, vielleicht die Möglichkeit bekommt, etwas zu erlernen, womit er sein Brot verdienen kann. Und da sagt Jesus: Das hast du mir getan. Oder du gibst etwas ab von deinem Geld, damit die unglaubliche Hungersnot in Somalia, die dort herrscht, gelindert wird. Und Jesus sagt: Das hast du mir getan. Dieser Hungernde dort, da siehst du mich. Ich leide auch heute mit Menschen. Oder, als wir in der Gesprächsgruppe letzten Mittwoch zusammen waren, erzählte jemand davon, wie er im Bistro SOS Obdachlosen begegnet und sie bedient. Und Jesus sagt: Das hast du mir getan. Ich bin dir dort begegnet, in diesem Obdachlosen. Ein unglaublicher Gedanke, oder? Jesus identifiziert sich mit den Menschen in Not. Und dann gibt es ja auch im übertragenen Sinne noch Hunger und Durst. Hunger und Durst der Seele. Und wenn du mit kleinen Kindern vielleicht zu tun hast und da ist ein Kind, das hungert nach Liebe, weil es das nicht bekommt in seinem Elternhaus. Und du gibst ihm diese Liebe, etwas davon. Du kannst die Eltern nicht ersetzen, aber du gibst ihm etwas davon. Und Jesus sagt, das hast du mir getan. Da siehst du mich in diesem Kind. Und die Gerechten fragen, wo haben wir dich gesehen? Die sind unerkannt Jesus begegnet. Wie oft bist du Jesus unerkannt begegnet, wenn du das ernst nimmst, was er hier sagt? Ich war hungrig, sagt Jesus. Ich war durstig. Ich war fremd. Dieses Thema ist uns jetzt ganz nah. Wenn einer flüchten muss vor Krieg, Elend, Not, und du begegnest ihm, sagt Jesus, du begegnest mir in diesem flüchtenden Menschen, der keine Heimat hat, seine Heimat verloren hat, kein Zuhause hat. Ich begegne dir in ihm. Und wenn du ihm ein Willkommen gibst und wenn es nur eine freundliche Geste ist, weil ihr nicht miteinander reden könnt, das hast du mir getan, sagt Jesus. Und wenn du mehr tun kannst, was teilen kannst von dem, was du hast, dich engagieren kannst, Sprachunterricht machst oder was auch immer, sagt Jesus, das hast du mir getan. Es gibt ja auch ein anderes Fremdsein. Kann man unter vielen Leuten sein und fühlt sich trotzdem fremd, weil man vielleicht ein bisschen anders ist als andere und sich nicht angenommen fühlt. Sich vielleicht auch wertlos fühlt. Und wenn du da jemanden herausholst aus seiner Isolation, und wenn es nur in einem Gespräch ist, dann sagt Jesus, das hast du mir getan. Ich begegne dir in dem, der bedürftig ist. Ich war nackt, sagt Jesus. Ohne Kleidung läuft niemand bei uns hier herum. Nachdem ich die Predigt vorbereitet hatte in dieser Woche, habe ich nachts geträumt. Ich habe geträumt, ich wäre nackt. Auf der Straße bin ich in ein Kaufhaus gerannt und da war ich auch nackt. Man schämt sich unglaublich, wenn man nichts hat. Aber man kann sich auch schämen und sich nackt fühlen, wenn man Kleidung anhat und die vielleicht nicht angemessen ist. Oder aus anderen Gründen kann man sich nackt fühlen, weil man keinen Schutz hat. Und Jesus sagt, wenn du mir Schutz bietest, das hast du mir getan. Es gibt ja manche Menschen, die laufen herum, hoffentlich bemerkt mich keiner. Ich bin es ja nicht wert. Und die mögen mich ja nicht. Das ist auch eine Form von Nacktheit, sich immer für sich selbst zu schämen. Fremdschämen ist ja schon eine Sache, aber ständig für sich selbst zu schämen. Jesus sagt, wenn du da jemanden zeigst, du bist es wert, dass du gesehen wirst. Dann sagt Jesus, das hast du mir getan. Ich war krank und du hast mich besucht, sagt Jesus. Es ist wunderbar, wenn man für jemanden betet und Gesundheit kommt. Kann Gott tun. Aber davon spricht Jesus noch nicht mal. Er sagt einfach nur, du hast mich besucht. Und er sagt, das bedeutet mir etwas, dass du mich in der Krankheit nicht alleine gelassen hast. Oder heute Morgen im Gottesdienst konnte ich sagen, es gibt auch viele, die pflegen andere. Vielleicht ist manche heute auch hier, der die Aufgabe mit übernommen hat. Und da sagt Jesus, da kümmerst du dich auch um mich. Und mancher ist an seiner Seele krank und braucht es, dass sich ihm jemand zuwendet. Und dann sagt Jesus, das hast du mir getan. Ich war gefangen. Manche aus unserer Gemeinde gehen wirklich ins Gefängnis. Und wer im Gefängnis sitzt, es gibt manche unschuldig Verurteilte, aber das ist eher die ganz große Ausnahme, ist in der Regel schuldig. Auf einen Menschen zuzugehen, der schuldig ist, so ist Gott ja mit uns auch umgegangen. Wir alle sind schuldig. Aber er hat uns aus diesem Gefängnis der Schuld herausgeholt. Ob jemand real jemanden im Gefängnis besucht oder es gibt auch andere Gefängnisse, in denen Menschen sind und du dich davon nicht abhalten lässt. Menschen, die in sich selbst gefangen sind. Ich finde, das ist ein unglaubliches Geheimnis, was Jesus uns hier enthüllt. Jesus ist Mensch geworden und er will uns in Menschen begegnen. Deshalb spreche ich vom Geheimnis der Inkarnation. Inkarnation heißt Menschwerdung, Fleischwerdung. Von uns unerkannt begegnet er uns. Und Jesus benennt hier 6 Situationen. Und da könnte man sicherlich noch andere aufzählen. 6 Situationen, wo ein Mensch, ein Ebenbild Gottes, ein geliebter Mensch leidet. Und dann sagt Jesus, wenn du einem von diesen Geringsten etwas in meinem Namen getan hast, ihm Liebe gezeigt hast, das hast du mir getan. Stolpert man ja drüber, was heißt hier von diesen Geringsten? Sind die weniger wert als andere? Sie fühlen sich so. Da, wo jemand selbst am Ende ist, hilflos, Hilfe braucht, bedürftig ist, das meint Jesus damit. Einer, der sich selbst nur noch gering achtet oder gering fühlt, ist genauso wert vor Gott wie jeder andere. Aber Jesus identifiziert sich mit uns, auch da, wo wir am Ende sind. Und vielleicht geht es dir genauso, dass in dem, was ich eben erzählt habe, du sagst, da bin ich selbst auch mit gemeint. Und Jesus steht an deiner Seite. Was Jesus uns hier sagt, ist, er begegnet uns da nicht als der König, als der Erhabene, als der Großartige, sondern er begegnet uns als der hilflose Jesus, als der Leidende. Und das hat er ja alles durchlebt. Und was du ihm getan hast, einem, der hilflos ist, sagt Jesus, das hast du mir getan. Wenn du ihn liebst, dann liebst du mich. Gott lieben ist eine Tat. Gott lieben kann auch ein Gefühl sein. Aber wenn es nur beim Gefühl bleibt, dann ist es fromme Gefühlsduselei. Dann ist so ein frommes Feeling. Und das entzieht uns Jesus manchmal, dieses fromme Feeling, damit wir uns nicht irgend so ein Fata Morgana-Christsein erschaffen. Hier geht es um ganz reale Liebe, ganz konkrete Liebe Jesus gegenüber und zwar im anderen. Und das ist ein ganz entscheidender Weg, um Jesus zu begegnen, sagt er selbst. Und als er auf dem Weg zum Kreuz war, da gab es einen Simon von Kyrene und der hat Jesus für ein Stück des Weges das Kreuz abgenommen. Er hat Jesus einen Liebesdienst erwiesen. Und immer da, wo wir einem Menschen, der bedürftig ist, in Not ist, helfen, ist das so, als ob wir ein Stück des Kreuzes tragen. Deswegen sagt Jesus, nimm dein Kreuz auf dich. Das ist dieser Weg, den er damit aufzeigt. Ist noch gar nicht lange her, da kam eine Frau zu mir, die schon lange Christ ist. Und sagte, Hartmut, ich bin in einer Glaubenskrise. Bin schon lange mit Jesus unterwegs Und ich stelle mir zum ersten Mal in meinem Leben so ganz deutlich die Frage, wo liebe ich eigentlich Menschen und tue ihnen ganz praktisch etwas Gutes aus der Liebe zu Jesus heraus? Und ich bin erschrocken, als ich feststellte, das gibt es zurzeit nicht oder ich sehe es nicht. Und sie hat gemerkt, dass sie geistlich nicht weiterkommt, dass sie auf der Stelle tritt. Mehr Gebet, mehr Bibellesen, mehr Lobpreis, mehr Gottesdienst, mehr Gemeinschaft führt sie geistlich nicht weiter, sondern sie bleibt auf der Stelle stehen. Und manchmal entzieht uns Jesus auch auf den Arten und Weisen, wie wir ihm begegnen wollen, entzieht er uns seine Nähe, damit wir lernen, ihm auch auf diesem Weg, den er hier beschreibt, zu folgen. Ihm zu begegnen in dem, der uns braucht. Dass wir uns nicht so in eine fromme Parallelwelt zurückziehen, ich und mein Jesus. Und vielleicht noch meine Geschwister und Jesus. Sondern dass wir seine Jünger in dieser Welt sind, von denen andere auch etwas ganz praktisch spüren. Sonst verflacht nämlich der Glaube und verliert auch seine Kraft. Glaube ist ja keine Spielerei, sondern die Kraft muss angewendet werden, die Energie und das, was wir geschenkt bekommen. Jakobus schreibt sogar, wenn der Glaube nicht zur Tat wird, dann ist das ein Scheinglaube, ein Pseudoglaube, ein toter Glaube. Ich weiß nicht, wo du stehst so in deinem geistlichen Leben. Aber es kann sein, wenn du geistlich nicht mehr weiterkommst, dass es daran liegt. Und es Zeit wird, dass du ganz praktisch Jesus liebst im anderen. In dieser harten Realität dieser Welt, mit all ihren Nöten. Und Jesus sagt, ich will dir neu begegnen. Da, wo du für einen anderen da bist und du wirst erfahren, ich bin bei dir und du wirst mich neu sehen lernen. Wann haben wir dich gesehen? Du lernst neu vertrauen. Ich möchte noch zwei weitere Arten und Weisen dieser Menschwerdung und Inkarnation Gottes nur kurz anschneiden am Schluss dieser Predigt. So wie wir eben gesehen haben, Jesus begegnet dir und mir durch Menschen, die bedürftig sind und in Not sind. So ist es auch umgekehrt. Jesus will auch dir begegnen, wenn du in Not bist, durch Schwestern und Brüder. Durch Menschen, die zu ihm gehören. Und ich möchte dich sehr ermutigen, nicht nur ein ganz persönlichen Jesus-Glauben zu pflegen, sondern Jesus hat ganz bewusst die Gemeinschaft seiner Leute gestiftet, damit wir Jesus nicht nur innerlich erleben, das dürfen wir auch, nicht nur unsichtbar, sondern damit wir ihn auch erleben, wenn jemand für mich betet, wenn jemand mit mir spricht, dass wir ihn auch erleben, ihm in die Augen gucken können, ganz leibhaftig. Dass er vor uns steht, in der Schwester und in dem Bruder. Und mancher sagt, ich habe Jesus schon so lange nicht mehr erlebt. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass du die Schwestern und Brüder übersiehst, die er dir in den Weg gestellt hat, durch die er dir begegnen möchte. Und du konzentrierst dich nur auf dein Inneres. Vielleicht ist das, was du jetzt lernen sollst, dass er dir begegnen will, durch deine Schwester und deinen Bruder. Und dann brauchst du dich nicht bei Gott zu beschweren, dass Jesus dir nicht begegnet. Er hat viele Gesichter und Hände und Füße, um auf dich zuzugehen. Und dann das Dritte. Durch dich will Jesus zu anderen kommen. Das sagen wir ja nun oft. Aber Jesus, wenn du Jesus nachfolgst, er lebt ja in dir durch seinen Heiligen Geist. Und wenn du einem anderen Menschen begegnest, dann will Jesus durch dich zu diesem Menschen kommen. Ob das ein Glaubender ist oder ein Nichtglaubender, wer auch immer. Das ist ein Wunder. Das ist wirklich ein Wunder. Weil so wie Gott sich damals in Jesus erniedrigt hat und Mensch geworden ist, ist das auch ein Stück Demut Gottes, dass er sozusagen in uns Wohnung nimmt durch seinen Geist und durch uns zu den Menschen kommt. Und das ist keine Anmaßung, wenn wir das sagen. Ich bin so unvollkommen. Ich mache so viele Fehler. Ich habe so viel versäumt in meinem Leben und versäume es heute noch. Aber durch mich unvollkommenen Menschen möchte er zu anderen kommen. Was für eine Wertschätzung Jesu von mir und von dir. Durch dich unfertigen Christen, der vielleicht noch mächtig rumrudert in seinem Glauben, aber durch dich will Jesus zu anderen kommen. Will er heute Mensch werden? Er möchte Menschen menschlich begegnen und als Mensch. Deswegen hat er die Gemeinschaft seiner Leute ins Leben gerufen. Andere sollen Jesus in dir entdecken. Das musst du nicht machen. Wenn er in dir lebt, wird das passieren. Auch ohne, dass du es merkst. Nun habe ich einen Teil dessen, was Jesus gesagt hat, vorhin nicht mit vorgelesen. Ich habe sozusagen nur die positive Seite vorgelesen. Ich will die andere Seite nicht verschweigen, ich will sie nicht unterschlagen. Es ist nicht geschickt, das am Ende einer Predigt zu machen, aber ich mache es trotzdem. Zu den einen sagt er, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zu seiner Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen, ihr habt mich nicht besucht. Dann werden sie ihm auch antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Jesus sagt das so knallhart, weil er uns in die Entscheidung stellt. Er fordert uns heraus, er rüttelt uns auf, ihm nachzufolgen. Auch auf diesem Weg, den er uns hier beschreibt. Und gerade auf diesem Weg. Ein Glaubender ohne die Tat der Liebe ist wie tot und er hat keine Zukunft. Vielleicht ein Missverständnis muss ich noch abwehren. Jesus zählt keinen Katalog auf und sagt, das musst du alles erfüllt haben. Sondern er sagt, sobald du einem meine Liebe gebracht hast, hast du es mir getan. Einem anderen, in einer anderen Situation. Kein Perfektionismus, keine Überforderung. Das, was dir möglich ist, was Jesus durch dich tun will, das reicht vollkommen aus. Du musst nicht Mutter Teresa werden oder wer auch immer. Perfekt werden wir sowieso alle nicht. Aber dann sagt Jesus, denen, die glauben und deren Glaube sich in der Liebe zeigt, die werden mit mir in der Ewigkeit das Reich Gottes feiern, in seiner Vollkommenheit. Amen.